Herzlich willkommen, liebe Zuhörer von Radio Horeb zur Lebenshilfe. Es grüßt Sie ganz herzlich, Sabine Böhler. Heute am Afrika-Tag, liebe Zuhörer, freue ich mich in ganz besonderer Weise auf meinen Gast. Wir haben uns nur einmal gesehen und ein paar Mal gesprochen und doch ist sie ein Mensch, wo man sagt, die könnte ich als Freundin haben. Mit ihr kann man durch dick und dünn gehen. Und das ist sie für viele, viele Menschen, ein echter Freund. Ein Mensch, der durch dick und dünn geht. Sie setzt sich nämlich ehrenamtlich ein für Menschen aus ihrer Heimat in Afrika, in Somalia. Mein heutiger Gast, Fadumo Korn, wurde vor 45 Jahren in der Steppe Somalias geboren. Sie wuchs als Nomadin auf. Mit 7 Jahren wurde sie nach den Riten des Landes an ihren Genitalien beschnitten. Und das war nicht nur ein schmerzhafter Einschnitt an ihrem kleinen Körper, sondern auch in ihrer Seele. Die kleine Fadumo wurde sehr krank und kam dann als Kind und später Teenager nach Deutschland zur Behandlung. Hier lernte sie dann ihren Mann Walter kennen. Die beiden feierten inzwischen ihre silberne Hochzeit. Seitdem kämpft sie unermüdlich gegen dieses grausame Ritual der Genitalbeschneidung. Sie klärt auf, informiert, hält Vorträge, setzt sich ehrenamtlich für afrikanische Flüchtlinge ein und hat im Oktober letzten Jahres ihr zweites Buch veröffentlicht mit dem Titel Schwester Löwenherz. Ich begrüße ganz herzlich Fadumo Korn. Grüße Gott, Frau Korn.
Grüße Gott, hallo.
Frau Korn, lassen Sie uns ein wenig hinter die Kulissen der Buchmesse schauen, die Sie im letzten Herbst besucht haben, anlässlich der Veröffentlichung, der Bekanntmachung Ihres Buches im Oktober 2009. Was erwartet und was erlebt ein Autor auf der Buchmesse, wenn er sein Buch vorstellt? Wie waren die Tage für Sie, Frau Korn?
Anstrengend, aber auch wunderschön. Ich habe Menschen kennengelernt, die ich sonst nie getroffen habe, zum Beispiel den Kardinal Lehmann, den ich auch mein Buch gleich in die Hand gedruckt habe. Er ist wirklich ein sehr humorvoller Mensch. Und und unter anderem bin ich mit einem Franziskanerbruder in seine braune Kutte durch die Menschenmassen gesogen. Ich ihn als im bunten afrikanischen Kleid, also wirklich eine skurrile Gesellschaft, wunderschön. Und ich muss sagen, ich habe selten so eine Atmosphäre gespürt wie die Buchmesse. Einfach unbeschreiblich schön. Es ist wie eigentlich eine Welle, die aus Buchstaben besteht, die einen mitreißt. Ganz toll.
Nun könnte man ja annehmen, das Medium Buch geht verloren, gerade jetzt beim Online-Medium Internet. Auch Sie sind im Internet vertreten. Doch auf der Buchmesse scheint man das nicht zu spüren, oder?
Zum Glück. Wir waren wirklich wahnsinnig erstaunt. Wir waren 2 komplette Tage auf der Buchmesse und man konnte wirklich sich nur schrittweise und schleichend sich voran bewegen. Also ein Wahnsinn. Ich glaube, ich bin sicher, dass das Buchlesen genau nach wie vor sehr gerne getan wird, weil man die Kinder sieht, kleine Kinder, die am Boden liegen und Bücher blättern, und das ist ja unsere Zukunft und Hoffnung, dann wird das Buch, das gelesene Wort wird immer stärker sein als das SMS-gedruckte Mini-Buchstaben.
Ihr neues Buch trägt den Titel Schwester Löwenherz und den Untertitel Eine mutige Afrikanerin kämpft für die Menschenrechte. Doch kämpfen Sie da nicht gegen Windmühlen an? Wie sieht so Ihr Kampf aus?
Also auch Windmühlen haben ihre Schwachstellen, man muss sie nur finden.
Ja.
Und wie kämpfe ich? Also ich bin erstens zum Glück nicht alleine, sondern ich habe viele Menschen, die mit mir kämpfen. Ich habe starke Frauen, die zum Beispiel von Innerer Mission, die mich bei jedem, Innerer Mission in München, die bei jedem Situation mir zur Seite stehen. Ich habe die Frauen von Forward Germany, die mit mir kämpfen. Ich habe meinen Mann, der mir immer den Rücken stärkt, egal was ich tue, und versucht mir einfach, dass ich mich zum Beispiel auch nicht übernehme für die anderen. Der sagt, schau auch mal ein bisschen auf dich, denn wenn du selber gesund bist und dir selbst, wenn es dir gut geht, kannst du anderen helfen. Und der Kampf ist viel leichter geworden für mich, je länger ich kämpfe, weil ich einfach auch mehr Menschen kenne. Ich muss ganz ehrlich sagen, je bekannter man wird, desto leichter kann man auch etwas für die Menschen tun, die einen wirklich nötig brauchen.
Und Bekanntheit haben Sie sich erworben durch Ihre Tätigkeit hier in München, in Deutschland, durch die Veröffentlichung auch Ihres ersten Buches. Sie arbeiten ehrenamtlich als Dolmetscherin, so könnte man das sagen, und auch als Sozialarbeiterin. Sie setzen sich ein für die Belange von Flüchtlingen und kommen damit auch immer wieder mit leidvollen Lebensgeschichten auch in Berührung. Was können Sie für die Menschen tun und wo sind Ihnen aber auch wiederum ein Stück weit auch die Hände gebunden?
Also zum Beispiel durch meine Bekanntheit habe ich erreicht, dass ich durchaus mir für meine Arbeit bezahlen lasse, zumindest größtenteils. Denn ich bin ja nicht nur Dolmetscherin für zum Beispiel das Jugendamt, sondern auch für, muss man leider sagen, es gibt ja auch nicht so schöne Fälle, für das Gericht. Und in solchen Fällen werde ich zum Beispiel bezahlt. Außerdem gehöre ich einen ganz tollen Verein in München. Das ist das Bayerische Transkulturelle Zentrum für Medizin. Also wir sind praktisch wir sind Kulturübersetzer geworden. Und das ist auch ein Verein, den wir wir Dolmetscher und Dolmetscherinnen erhalten, unseren Verein, durch dass wir von unseren Einsätzen immer einen Teil für den Verein abgeben. Und gleichzeitig sind wir an einem festen Vertrag gebunden. Und dieser Verein ermöglicht mir zum Beispiel, dass ich zumindest die Zeit, die ich in einem Einsatz bin, Geld dafür bekomme, weil das ist sehr, sehr anstrengend, wo man auch nur selber die Kosten tragen muss. Aber leider arbeite ich nach wie vor mindestens 15 Stunden die Woche, mindestens, also ehrenamtlich.
Und über Ihre Einsätze, was Sie erlebt haben, das beschreiben Sie in Ihrem Buch Schwester Löwenherz, eine mutige Afrikanerin, kämpft für die Menschenrechte. Das Buch ist im Kösel Verlag erschienen. Und ich muss sagen, mich hatte eine Geschichte berührt, wo sie zum Flughafen gerufen wurden, weil dort ein kleiner Junge aus Somalien gekommen ist, ganz alleine. Und dieser Junge hat dann gedacht, sie nehmen ihn vielleicht mit nach Hause, aber das war nicht erlaubt. Sie hätten es sicherlich gerne auch getan, weil sie sind selbst Mutter eines Jungen. Aber da sind Ihnen die Hände gebunden. Warum?
Also alle Flüchtlinge hoffen natürlich, dass ich sie sofort mitnehme. Das geht natürlich gar nicht. Dann wäre ja meine Wohnung überfüllt. Also ich habe einen ganz festen Lebensmotto. Es heißt, also ich kann die Menschen helfen, aber ich muss meine Privatsphäre schützen. Außerdem ist es nicht gestattet, als Dolmetscherin sie übersetzen die Menschen privat nach Hause einzuladen. Da würde ich Berufliches und Privates vermischen. Und mein Privatleben ist mir wirklich sehr heilig. Ich bin froh, wenn ich die Tür zumache und meine zwei Männer sind da oder ich bin vielleicht sogar ganz alleine zu Hause, aber es ist einfach für mich meine Erholungsoase. Der kleine Junge, der war so enttäuscht. Mir brach wirklich das Herz, aber ich kann ihn ja einfach nicht mitnehmen mit dem Versprechen, ich komme so oft, ich kann dich besuchen und ich manchmal bringe ich dann Kleidung mit, die so klein, für meinen Sohn so klein geworden sind und dann bin ich nicht so, also ich kleines Versprechen muss ich geben, aber ich kann natürlich nicht alle Probleme lösen. Die Flüchtlinge haben Unglaubliches erlebt, wo man sich vorstellt, ein 16-Jähriger, der wirklich durch 5 Länder geschleust wurde von einem fremden Mann oder ein 15-Jähriger, der in Griechenland hofft, die Rettung zu erlangen und der wird ins Gefängnis geworfen und misshandelt und teilweise missbraucht von den Sicherheitskräften, die dort sind. Also dass die Polizei in Griechenland ist, also das kann man gar nicht glauben, was da alles passiert mit den Kindern, die da dann angespült werden. Mir sind die Hände gebunden in solchen Fällen, dass ich zum Beispiel, ich kann einfach den Flüchtlingen nur bedingt helfen und eine Übersetzung, eine Dolmetscherin sollte sich eigentlich schon eine Grenze setzen, wie weit kann ich gehen.
Mehr als 150 Millionen Mädchen und Frauen in Afrika, der arabischen Halbinsel und Asien leiden an den Folgen der traditionellen Genitalbeschneidung. In Deutschland leben schätzungsweise 22.000 betroffene Frauen. Die Somalierin Waris Diary war eine der ersten, die ein Tabu gebrochen hat. Sie hat nämlich das Buch Wüstenblume veröffentlicht und darin ausführlich beschrieben, was Genitalbeschneidung für sie bedeutet hat. Sie nannte es eine Folter und sie nannte es auch Genitalverstümmelung. Jetzt gerade Ende September ist der Film Wüstenblume dieses Bestsellers von Waris Diary in den Kinos erschienen. Auch Sie, Frau Korn, Sie konnten nicht schweigen über Ihr Leben, über das Grausame, was Ihnen angetan wurde, was aber ja wiederum in Ihrem Land ganz normal ist. Und wenn man auch mit Ihnen zu tun hat, merkt man, Sie sind nicht verbittert darüber. Und entstanden ist Ihr Buch nach einem Schicksalsschlag, der Ihnen unendliche Angst auch in Ihnen auslöste. Was war passiert und was hat Sie letztendlich veranlasst, auch zu schreiben?
Also der Anlass war natürlich, also die Beschneidung ist für uns wirklich eine ganz normale Geschichte gewesen. Ich wusste nicht, dass das etwas Schlimmes ist. Wir haben alle diese Beschneidung erlebt und für uns war das, wie gesagt, etwas, was man sogar unbedingt erlangen musste. Also ich musste, weil sonst wäre ich eine Außenseiterin, oder wie sagt man? Also
Außenseiterin.
Außenseiterin aus meiner Gesellschaft. Also ich hätte keinen Platz bekommen sonst. Aber das Schweigen in mir schlummerte eigentlich schon länger. Eigentlich würde ich sagen, so seit ich 30 Jahre alt geworden bin. Und die Frauen starten ja immer, je älter sie werden, desto mehr Energien bekommt man, um wirklich auch sich durchzusetzen. Weil wenn man so jung ist, dann ist man halt mal keine Lebenserfahrung. Und ich hatte gedacht irgendwann einmal, vielleicht soll ich in kleinen Schritten etwas unternehmen, weil es hat mich eigentlich mehr aufgeregt, wie es in Deutschland aufgeklärt wird, indem wir Afrikanerinnen einfach ganz schlecht wegkamen. Es wurde über uns geredet, aber nicht mit uns. Und ich hatte schon, bevor dieses Schicksal passiert ist, das eigentlich sehr gut und glücklich zu Ende gegangen ist für uns. Kleine Vorträge gehalten. Ich habe beim Refugio zum Beispiel auch als Dolmetscherin schon gearbeitet gehabt. Und dann passierte das Unglaubliche, dass mein Mann sich das Knick gebrochen hat und überlebt hat, also und gesund geworden ist wieder. Also es ist einfach unglaublich. Und da meine ich immer, wir gehören zu der Sorte Mensch, die nie was geschenkt bekommen. Wir müssen um alles kämpfen, aber am Ende sieht alles so schön aus dann. Und jetzt geht's uns wieder so, dass wir sehr glücklich und zufrieden mit dem Leben und mit dem, was wir erreicht haben, sein können.
Erzählen Sie uns doch von Ihrem Leben in Somalia, nämlich Ihr Buch selber das erste Buch fängt ausgesprochen schön ein. Die Einleitung, auch wie sie ihre Kindheit erlebt hat, da denkt vielleicht so mancher Deutsche oder Europäer, also so zivilisiert habe ich mir das nicht vorgestellt und auch so schön.
Also bei uns in Somalia ist der Familienverbund unheimlich wichtig. Also bei uns gibt es immer ein Familienoberhaupt. Das ist übrigens jetzt noch so. Ich bin sehr froh, dass ich kein Familienoberhaupt bin, sondern mein großer Bruder, der uns auch immer diese Hilfsmaßnahmen für die Familie, weil wir bezahlen ja relativ viel Geld für die Menschen in Somalia, für unsere Geschwister, für die Neffen und Nichten, die ja sonst alle verhungern würden, wenn wir nicht monatlich was schicken. Und das machen wir alle. Sogar mein kleiner Sohn, der jetzt in der Lehre ist, gibt von seinem Lehrgeld, das wirklich nicht besonders viel ist, jeden Monat einen bestimmten Betrag. Er unterstützt ein Mädchen, das sein Onkel für ihn ausgesucht hat, weil er gesagt hat, er will nur Mädchen unterstützen. Und das war bei uns immer so, dass die Familie, egal als Nomadin, man stelle sich jetzt vor, ich war so 5, 6 Jahre alt und ich kann mich immer erinnern, wie abendlich meine Oma oder irgendjemand war jeden Tag dran, Geschichten zu erzählen. Also ich bin später drauf gekommen, dass meine Oma eigentlich immer das Gleiche erzählt hat, jetzt bloß ein bisschen umgeschrieben. Und wir kommen aus einer Erzählerfamilie, wo man den ganzen Tag beschäftigt ist, wirklich mit Hunderten von Schafen und Ziegen durch die Landschaft zu ziehen und auch nicht gefressen werden. Weil selbst ist man ja als Kind kaum größer als die Tiere. Das Nomadenleben ist wahnsinnig mühsam. Das kann man sich gar nicht vorstellen, wenn ein kleines Kind 9 Stunden, 10 Stunden auf den Beinen ist und im Bauch nur vielleicht ein bisschen Milch oder ein bisschen Brei. Manchmal hat man den ganzen Tag nichts zu trinken. Da muss man wirklich versuchen, immer Wasser zu bekommen oder vielleicht ein Tier zu melken, dass man nicht verdurstet. Und das ist sehr mühsam, aber auch wunderschön, weil ich habe gelernt, selbstständig zu sein, mit 5, 6 Jahren schon. Und ich habe gelernt, Menschen zu begegnen, die mir fremd sind und ohne Scheu sie einfach auszufragen. Das ist für uns, weil er ist ein Informationsträger vielleicht, weil manchmal sieht man ja wochenlang nur seine eigenen Familienmitglieder und keinen fremden Mensch. Da ist man sehr froh, wenn man ein anderes Gesicht bekommt.
Und Ihnen wurde auch schon sehr früh etwas zugetraut. Ihnen wurde sehr früh auch Verantwortung, nämlich für die Herde, für die Schafherde schon übertragen. Und das steigert natürlich den Selbstwert, das innere Gefühl eines Kindes, die Wertigkeit natürlich schon auch enorm, oder?
Also unglaublich. Mein Vater hat mir immer erzählt, also ich meine, natürlich braucht so ein kleines Kind wirklich mit 1000 Dornen an den Füßen und manchmal wurde man von größeren Kindern verhaut und manchmal haut die Herde ab und dann muss man wieder alles zusammensuchen. Und wenn ich nach Hause komme, mein Vater oder meine Mutter loben mich und sagen, du bist eine tolle Hirten. Also da geht einer das Herz auf und da ist man übermotiviert manchmal. Aber wir waren so kaputt, dass wir kaum essen konnten. Wie oft bin ich in meinen Breiteller mit dem Gesicht reingefallen, weil ich so müde war zum Essen. Und jeden Tag aber mit dem gleichen Energie wieder losgestartet. Und Kinder brauchen Aufgaben. Und eine Aufgabe zu übernehmen und eine Verantwortung zu bekommen, bedeutet immer, du bist ein wertvoller Mensch. Und ich habe immer das Gefühl gehabt und ich habe immer noch das Gefühl. Und ich weiß jetzt natürlich ganz genau, dass meine Geschwister mich schätzen. Meine Eltern sind leider verstorben. Die Mutter, Gott sei Dank, auf natürliche Weise. Der Vater wurde leider gewaltsam umgebracht. Die verbliebenen Familienmitglieder sind mir sehr, sehr nah. Alle, egal wo sie sind, ob sie jetzt in Amerika sind oder in Somalia. Wir sind täglich verbunden durch Telefon und durch das Internet. Das Internet eröffnet uns natürlich neue Wege. Wir dürfen also sonst hätten wir keine Möglichkeit. Wir schreiben uns jeden Tag Briefe und Bilder werden ausgetauscht. Und das sind halt einfach die neuen Möglichkeiten für Afrikaner, dass man schneller mit der Familie in Kontakt kommt.
Fadumo Korn, sie ist Somalierin. Sie ist heute unser Gast hier bei Radio Horeb, ihrer christlichen Stimme. Schwester Löwenherz, eine mutige Afrikanerin, kämpft für die Menschenrechte auch in Deutschland. So haben wir die Sendung heute überschrieben. Frau Korn, jetzt möchte ich noch mal mit Ihnen über die Genitalbeschneidung sprechen. Auch Sie haben sich dem Ritual unterziehen müssen als 7-Jährige und Sie wurden auf eine großartige Art und Weise auf diesen doch furchtbaren Tag schon vorbereitet.
Ja, ich wollte ja eine ganz tolle Ehefrau werden und viele Söhne gebären oder einfach einen tollen Mann heiraten und über das Beschneiden. Also ich muss ehrlich sagen, ich habe mich schon ein bisschen darauf gefreut, obwohl ich nicht wusste, was mich erwartet. Denn es wird ja nie über Beschneidung gesprochen. Es wird nur über das Ritual gesprochen, über den großen Tag. Und jedes Mädchen wollte unbedingt einen großen Tag erleben. Und ich war ja einmal schon ausgelassen worden, weil ich einfach so klein und so zart war und meine Mutter Angst hatte, ich würde die Beschneidung nicht überleben. Also bin ich statt mit 6 Jahren, mit 7 Jahren schon später dann dran gekommen, also ein Jahr später dran gekommen. Und meine Mutter hat mir immer erklärt, das ist dein großer Tag, das ist was ganz Besonderes. Wir werden ein Riesenfest feiern und ich bekomme ja auch dann, weil ich ein reines Mädchen bin und kein schmutziges Mädchen mehr, würde ich dann eine kleine Herde bekommen. Das heißt 1, 2 Tiere, die dann mir gehören und später alle Nachkommen gehören dann auch mir später, damit ich, wenn ich heirate, eine kleine Herde bei mir haben kann. Und ich muss ehrlich sagen, ich weiß nicht, was mich mehr erschüttert hat, ob das der Schmerz war, dieser furchtbare Schmerz, denn es kein Wort gibt in keine Sprache dieser Erde, die das beschreiben kann, was dann passiert, wenn ein kleines Kind oder überhaupt ein Mensch ohne Narkose an seine Genitalien operiert wird. Also das kann man sich nicht vorstellen, zum Glück, weil unsere Fantasie reicht nicht so weit aus. War ich jetzt nur mal über den Schmerz enttäuscht oder war ich enttäuscht, weil ich betrogen worden bin um meine Kindheit oder um meine Weiblichkeit? Es war einfach, ich glaube, ich war so entsetzt über den Schmerz und ich war sehr enttäuscht von meinem Körper, weil er diesen Schmerz zugelassen hat. Da ist für mich die Grenze vom ich kann nicht verbittert sein darüber, aber ich bin sehr enttäuscht, dass mein Körper mich nicht mehr beschützt hat vor diesem schrecklichen Schmerz, der bis heute Erinnerungen in meinen Kopf gespeichert hat.
Sie sind ja anschließend sehr, sehr krank geworden dann auch.
Also die Beschneiderin, die war eine sehr alte Frau, die fast nichts gesehen hat und hat mich auf grausame Art und Weise in dem Fall beinahe umgebracht. Also sie hat bei der Beschneidung ist ja so, dass die Mädchen dann bei der pharaonischen Beschneidung sehr viel wird rausgeschnitten, unter anderem die Klitoris, die innere Schamlippen. Das wird alles entfernt, das kann man sich gar nicht vorstellen und das alles unter Narkose. Dann werden die ja so genäht und bei dieser Gelegenheit hat sie mir keine Öffnung übrig gelassen und ich dachte mir nichts, ich war eigentlich innerlich irgendwie tot. Und ich war froh, dass diese furchtbare Tortur vorbei war. Und ehrlich gesagt, es hätte mir auch nichts ausgemacht, wenn ich gestorben wäre. Ich war so entsetzt über den großen Schmerz, dass ich nicht fähig war, irgendwas überhaupt zu empfinden. Und als kleines Kind ist man so hilflos und der Körper war so hilflos festgedruckt auf dem Boden, dass, wie gesagt, beschreiben kann man es nicht mehr. Mhm. Man kann einen nur umschreiben.
Mhm. Also Sie, wenn ich Sie heute beschreiben würde, was man äußerlich sieht, da sieht man eben, dass Ihre Hände eben von Rheuma geplagt sind, dass sie auch, wenn sie etwas in die Hand nehmen, sie haben, glaube ich, eine Infektion nach der Beschneidung bekommen und die hat sich auf ihre Gelenke gesetzt und sie haben einen Rheuma bekommen.
Ja, das, also eine Beschneiderin muss ja zum Beispiel so lange vor Ort bleiben, bis die Eltern oder die Frauen, die die Beschneidung in Auftrag gegeben haben, damit zufrieden sind. Das heißt, am nächsten Tag musste ich urinieren und das ging nicht. Und dann haben sie mich erneut wieder auf den Boden gedruckt und müssten mir ein paar Stiche aufmachen. Also das wieder ohne Narkose und nur der Unterschied war, diesmal wusste ich, was auf mich so kommt. Mhm. Ich bin so entsetzt gewesen, am liebsten wäre ich weggelaufen oder aus dem Haut gehüpft, aber beides geht natürlich gar nicht in dem Fall. Dann kam wohl Schmutz in die Wunde, die hat ja natürlich selbstverständlich keine irgendwelchen Mittel gehabt oder Seife oder sich die Hände zu waschen. Und bei dieser Gelegenheit habe ich mich dann ganz stark entzündet. Ich lag auch eine Woche im Koma in der somalischen Steppe bei über 40 Grad Hitze, ohne ärztliche Versorgung, ohne Medizin. Man wartet eigentlich darauf, entweder stirbt sie oder sie überlebt. Und ich kann heute noch sehen, wirklich meine Mutter neben mir, die Hände auf den Kopf gestürzt und sich hin und her wiegend vor Schmerz, vor Kummer. Das war mein letzter Gedanke, bevor ich weg war. Und als ich wieder zu mir kam nach Tagen, das war wieder der erste Blick.
Was wissen Sie darüber, wie viele Mädchen diesen Eingriff nicht überleben?
Also ich bin sicher, Hunderte, Tausende überleben es nicht.
Aber es gibt kein Gespräch darüber.
Es wird nicht gesprochen, weil es ist so, dass wir wissen ja, jetzt weiß ich, dass die Beschneidung religionsübergreifend ist, dass alle Religionen der Erde beschneiden. Damals hat man uns erklärt, Gott will so. Und wenn du vor Gott rein sein willst, dann musst du beschnitten werden. Das war einfach dieser große Betrug, aber das haben ja alle vor uns erlebt. Meine Mutter, ihre Mutter, wiederum meine Großmutter, alle Frauen in Somalia wurden beschnitten und ich möchte gar nicht wissen, wie viele daran gestorben sind. Mhm. Deswegen beschneidet man die Kinder auch so früh und so klein, damit man sie besser festhalten kann.
In welchen Ländern dieser Erde wird dieser Ritus praktiziert, weil Sie sagten, er ist religionsübergreifend?
Sagen wir mal, von Ägypten angefangen, Sudan, Eritrea, Äthiopien, Somalia, Mali, Benin, all diese Länder, die verschiedene Religionen haben, Burkina Faso, also der mittlere Gürtel Afrikas und zum Beispiel die christlichen Kopten in Äthiopien und Eritrea beschneiden genauso wie die Muslimen. Und deswegen ist es ja, oder die Kenianer, die haben auch diesen großen, die große Beschneidung, die pharaonische Beschneidung in vielen Ländern Afrikas, in denen viele Religionen herrschen, weil die Beschneidung eben eine Tradition ist und keine Religion. Das ist der springende Punkt. Sonst hätten wir schneller geschafft, wenn es mit der Religion zu tun hätte.
Was wissen Sie denn über die Entstehung dieser Tradition? Was bedeutet die Beschneidung oder was glauben die Menschen?
Also angeblich soll ja die Beschneidung in Ägypten entstanden sein, unter den Pharaonen. Deswegen heißt es ja pharaonische Beschneidung. Also vor alle Religionen, die wir kennen, hat die Beschneidung schon existiert. Das kann man sich gar nicht vorstellen. 3000 und noch mehr Jahre hat das sich festgeklammert in der Gesellschaft. Etwas so Grausames, so lange überleben zu lassen. Es ist einfach unfassbar. Das ist eben, weil Menschen an ihre Traditionen besser festhalten, dummerweise, als die Religion. Weil nirgends steht es geschrieben, nicht im heiligen Buch der Muslime, nicht in dem Bibel, nirgends steht es geschrieben, dass die Beschneidung gemacht werden soll. Aber man kann, den lieben Gott hat man für alles Mögliche schon missbraucht, also kann man auch für so ein schreckliches Ritual missbrauchen. Das ist furchtbar.
Doch wie gehen Sie jetzt heute vor? Sie setzen sich mit Forward Germany, man könnte sie auch nennen, Vorwärts Deutschland auf. Setzen Sie sich gegen die Genitalbeschneidung ein, aber Sie sind auch vor Ort tätig, sind Mitarbeiter tätig.
Wir sind ein ehrenamtlicher Verein übrigens. Wir arbeiten unglaublich viel. Wir haben viele Sitzungen, alle Reisen zahlen wir selber. Der Verein ist in Frankfurt, ich bin in München, also es ist auch nicht gerade um die Ecke. Wir setzen uns ein, indem wir viele Spendengelder sammeln und uns mit einem anderen Verein zusammengetan haben. Wunschträume e.V., das ist ein Münchner Verein, von einer Freundin von mir gegründet, Katrin Seifert, die auch übrigens beim Radio arbeitet. Und wir versuchen gemeinsam die kleinen Vereine, wenn man sich zusammentut, dann kommt etwas Großes dabei heraus. Und weil das so schön ist, haben wir uns mit afrikanischen Vereinen in Burkina Faso zum Beispiel vernetzt. Das heißt, wir unterstützen hier Mädchen und Frauen auf eine andere Art und Weise, indem ich zum Beispiel sie begleite und sie sich operieren lassen möchten und wieder öffnen lassen wollen, wenn sie nach der Geburt Probleme haben, wenn sie unsicher sind, wie sie ihre Mädchen aufklären sollen. Und ich sage natürlich, es wird nicht beschnitten, es wird aufgeklärt. In Burkina Faso haben wir geschafft, wirklich ein wunderbares Werk, zum Beispiel von allen Religionen, da sind Muslime dabei und da sind Christen dabei, die sitzen zusammen an einem Tisch. Und dieses Projekt heißt Sugo Noma, Hoffnung für immer. Es ist gebaut worden, eine Krankenstation, Geburtsstation, damit die Frauen nicht ewig irgendwo hin müssen, wenn sie in den Wehen liegen. Neben dieser Krankenstation ist auch ein kleines Häuschen entstanden, für einen Arzt, der immer vor Ort sein kann, damit er da bleibt, natürlich mit seiner Familie wohnen kann, denn das ist in einem Dorf, das hat irgendwie 300 Menschen gehabt. Mittlerweile muss dieser Arzt über 7000 Menschen versorgen. Man kann sich das gar nicht vorstellen, die Menschen laufen eine Woche lang dahin, um sich behandeln zu lassen. Als wir vor Ort waren, und das Wunderbare ist, mein Mann ist ja Fotograf, der hat uns alles extrem schön dokumentiert. Alles ist zu sehen an Bildern. Wir haben einige Ausstellungen gemacht hier in München. Der gesamte Erlös geht natürlich sofort wieder an die Projekte. Das ist eigentlich wie, wenn man, ich stelle mir vor, ich bin eine kleine Fliege, die am Tellerrand entlang läuft und immer den Ausgang sucht. Aber es ist rund. Diese runde Sache erlaubt uns nicht, aus diesem Projekt herauszukommen. Aber wenn man dann vor Ort ist und sieht, wie die Menschen sich freuen, diese Gesichter zu sehen, die einen willkommen heißen. Wir gehören einfach dazu. Wir waren 2008 und haben unseren Platz bekommen, obwohl wir neu waren. Und jetzt 2009 waren wir nochmal da. Da war unser Platz noch größer geworden und wir waren noch mehr bekannter und noch angenommen. Sogar, dass die Politiker sich in Burkina Faso sich für uns interessiert haben. Es ging so weit, dass der Oberbürgermeister von Ouagadougou, so heißt die Hauptstadt, uns besucht hat, weil er wollte wissen, was ist das für eine merkwürdige Gruppe, Schwarze und Weiße, und trotzdem alle haben ein Ziel, die wollen unsere Leute helfen. Es war ein wunderbares Erlebnis.
Schwester Löwenherz, eine mutige Afrikanerin, kämpft für die Menschenrechte, nicht nur in ihrer Heimat in Somalia beziehungsweise auf dem schwarzen Kontinent in Afrika, nein, auch hier in Deutschland. Wie sie das konkret tut, wie sie auch afrikanische und auch somalische Mädchen hier in Deutschland davor beschützt, dass ihnen dieses Schicksal der Beschneidung nicht widerfährt, darüber sprechen wir gleich nach einer kurzen Musik. Gleich geht's weiter hier in der Lebenshilfe bei Radio Horeb. Willkommen in der Lebenshilfe bei Radio Horeb, Ihrer christlichen Stimme, heute am Weltafrikatag mit einem Brennpunktthema, nämlich wir schauen in Länder hinein, wo das Ritual der Genitalverstümmelung stattfindet. Wir haben zu Gast Fadumo Korn, sie selbst ist Somalierin, lebt seit genau 30 Jahren in Deutschland. Frau Korn, ich glaube, es jährt sich jetzt, dass Sie vor 30 Jahren nach Deutschland gekommen sind, wenn ich richtig in Erinnerung habe.
Ich habe im Herbst, glaube ich, jetzt entweder diesen Monat oder Anfang nächsten Monat, bin ich 30 Jahre eine Münchnerin.
Und Sie sind eigentlich unter nicht schönen Umständen nach Deutschland gekommen, nämlich Sie kommen aus einer wohlhabenden Familie und Ihre Familie konnte Ihnen medizinische Behandlung in Deutschland ermöglichen. Denn nach Ihrer Genitalverstümmelung haben Sie sehr große Schmerzen in Ihrem Körper gehabt und es hat sich bei Ihnen ein Rheuma, also chronische Gelenksentzündungen haben sich in Ihrem Körper manifestiert. Wir haben Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, eingeladen, sich in die Sendung einzubringen und ich darf jetzt als erstes Frau Hane aus München begrüßen. Grüß Sie Gott.
Ja, hallo, schönen guten Tag. Mein Name ist Asmira Berhane. Erstens wollte ich vielen Dank sagen für den Radio Horeb. Es ist einfach eine wunderschöne Sendung. Und Fadumo, wir kennen uns von Afrika Haus in Hohenzollernstraße. Da haben wir uns mal kennengelernt, das Mädchen aus Eritrea, wenn ich es noch ändern kann. Und ich finde das einfach wundervoll, was sie das machen. Und trotz Familie und dass sie das wirklich tapfer und viel Zeit investieren, um Frauen zu helfen und ihre ganzen Projekte. Ich wünsche Ihnen alles, alles Gute, weil ich weiß von anderen eritreischen Frauen, die beschnitten worden sind, dass das einfach für immer in ihrer Seele drin ist. Und das ist ein Riesen, es ist einfach ein Terror, ein Eingriff in den Körper. Und das ist für immer, ist es mit den Frauen in ihr Leben. Und das ist eine wunderbare Sache, was sie machen. Und machen sie weiter so.
Vielen Dankeschön, Dank. Frau Hane.
Danke.
Danke.
Ja, das lassen wir einfach jetzt mal so stehen, das Danke. Ich sehe jetzt eine etwas verlegene Frau Korn vor mir sitzen. Gehen wir weiter zur Frau Hackfort. Sie ruft uns aus der Gegend von Münster in Westfalen an. Grüß Sie Gott.
Grüß Gott. Mich hat Ihr Vortrag sehr berührt. Ich habe mich auch erst kurz, also um 10:15 eingeschaltet. Ich würde gerne wissen wollen, der Unterleib, das Ganze ist unrein, aber eine Geburt steht doch hoch. Warum ist das andere unrein? Ist es, weil es den Frauen Lust bedeutet? Kommt es mehr von den Männern her? Was steckt dahinter? Das habe ich noch nicht begriffen, auch in den letzten 2-3 Jahren nicht.
Frau Hackfort, danke für diese Frage. Ich gebe sie an Frau Korn weiter.
Dankeschön.
Auf Wiederhören.
Also, das ist so, dass man über die Sexualität nicht spricht. Also, wir sind ja im katholischen Bayern, da wurde ja auch bis vor kurzem eigentlich nicht sehr offen über die Sexualität gesprochen. Es gibt nur Theorien, dass man zum Beispiel sagt, die Klitoris der Frau kann den Mann unfruchtbar machen oder das erstgeborene Kind töten, weil man einfach über diesen Organ so wenig weiß und über den weiblichen Körper weiß man ja noch weniger. Und ich glaube aber am Ende dieser ganzen Fragerei steht die Angst vor der Sexualität der Frau. Und damit die Frauen keine Lust haben, hat man sie einfach beschnitten und ihnen ihren Lustorgan geraubt. Das ist praktisch schon die Frauen, die dieses Ritual, ich glaube, oder die Menschen, die dieses Ritual erfunden haben, wussten, glaube ich, sehr genau, was sie da vernichten. Und die Männer sind genauso, sie leiden genauso unter diesen beschnittenen Frauen, weil sie heiraten Frauen aus Liebe und sind eigentlich ganz entsetzt, dass die diese geliebte Person in ihrer Hochzeitsnacht so viel Schmerz zufügen müssen. Ich habe Jungen begleitet, die unter diesem ersten Hochzeitsnacht gelitten haben. Also ist meine Aufgabe ist nicht nur die Frauen aufzuklären, sondern die gesamte Gesellschaft, weil die Gesellschaft macht uns den Druck, dass wir unsere Mädchen beschneiden und dass dieser Ritual so lange anhält. Also muss man beide Geschlechter nicht Schuld zuweisen, sondern wirklich aufklären und sagen, es ist jetzt Schluss mit Beschneiden.
Ja.
Ist Ihre Frage soweit beantwortet?
Ja, sie ist fast beantwortet. Ich würde Sie gerne fragen wollen, glauben Sie dadurch, dass dieser junge Mann, der dieses Mädchen heiratet, diese ganzen Schmerzen am Anfang mitbekommt, dass dadurch die Ehe stärker gefestigt wird? Oder ich kann es noch nicht ganz verstehen.
Es ist so, dass diese jungen Menschen ohne Aufklärung über ihre eigene Sexualität in die Ehe gehen. Ich kann nur sagen, aus meiner eigenen Erfahrung, in Somalia ist so, dass die Frau von älteren Frauen in die Ehe eingeführt wird, dass sie praktisch so eine Art Gebrauchanweisung für die Ehe bekommt. Und die Männer von ihren erwachsenen Freunden und die schon verheiratet sind, von Vater und Onkels und so weiter. Also ob die Ehe dadurch gefestigt wird, ich glaube eher im Gegenteil, weil die Männer oft dann, weil die Frau ständig Schmerzen hat beim Geschlechtsverkehr, sich doch eher zurückziehen und vielleicht wieder eine neue Frau heiraten, weil sie in der Hoffnung weniger Schmerzen, weniger beschnittene Frau zu bekommen. Aber sie sprechen nicht darüber. Sie sagen einfach, es wird alles hingenommen, es ist alles wird gedeckelt mit Religionsfurcht und über Angst, die Angst über die Sexualität zu sprechen, ist so groß, dass man eigentlich über dieses furchtbare Ritual hinwegsieht und als normal absieht. Das heißt, für uns Somalierinnen ist das irgendwie normal gewesen, oder für mich war das normal gewesen, wenn ich in meine Kultur eingeheiratet hätte, dass man immer Schmerzen hat. Also die Frauen, die ich hier begleite, die haben gelernt, dass sie keinen Schmerz haben müssen. Deswegen muss ich noch weiter das Thema sehr laut verbreiten und mein eigenes Leben wie ein offenes Buch darlegen.
Ich finde das sehr gut. Somit wären die Frauen in Somalia und wo sie sich immer befinden, eigentlich schon fast Heilige für mich, weil sie sagen, sie tragen diesen Schmerz, diese Last, die nie aufgearbeitet wird, ihr ganzes Leben lang. Auf jeden Fall haben sie mich mit ihren Worten so berührt, dass ich sie gewiss in Zukunft unterstützen werde.
Ich finde es ein wunderbarer Gedanke und schon haben wir geschafft, Freundschaften über das Radio zu finden. Übrigens habe ich Ihnen gesagt, dass ich Radio über alles liebe. Für die, die nicht wissen, es gibt nichts Schöneres als Radio hören.
Gut, Dankeschön, Frau Hackford.
Man fühlt sich in einer Gemeinschaft gleich jetzt durch Ihren Vortrag bei den Menschen. Ja, ich fühle einfach eine Gemeinschaft. Ich danke schön für Ihre aufschlussreichen Worte und ich habe versprochen, weiter auch Ihnen zu helfen. Dankeschön. Alles Gute, viel Mut und Kraft und Gottes Segen für Sie und Ihre Arbeit.
Dankeschön ebenfalls, Gottes Segen.
Danke.
Danke auch, Frau Hackford, denn wir erlauben uns jetzt auch etwas über das Radio, über etwas doch sehr Intimes und etwas, wo man vielleicht doch manchmal auch hinter verschlossenen Räumen eher sprechen sollte. Wir sprechen doch sehr öffentlich darüber, weil es schon auch wichtig ist, dass gerade auch wir Deutschen, wir europäischen Frauen auch Einblicke haben in die Riten anderer Länder, anderer Sitten. Und wir neigen ja oft dazu, auch schnell etwas zu verurteilen, beurteilen und dann leider urteilen wir schnell. Und ich bin sehr dankbar, dass Frau Korn einfach trotzdem ein aktiver und lebensfröhlicher Mensch ist, der positiv in die Zukunft schaut und sagt, so, das und das ist geschehen, aber jetzt bin ich draußen aus der Opferrolle, jetzt werde ich auch zum Täter, ich setze mich nämlich jetzt ein für diese Mädchen. Frau Lang, Sie sind unsere nächste Hörerin aus dem Bayerischen Wald, haben Sie uns erreicht.
Ja, grüß Gott. Es gäbe ja viel dazu zu sagen, aber ich möchte, dass noch viele Leute anrufen. Deshalb sage ich schnell durch. Und zwar hat mich die Schilderung über das Nomadenleben sehr berührt. Für einen Europäer ist Afrika weit, nicht nur geografisch, sondern auch kulturell. Aber ihr Bericht über das Nomadenleben, Viehhüten mit wenig Auskommen, das hat sie mir so nahe gebracht, als wären sie mein Nachbarskind. Ich komme aus dem Allgäu und musste als Kind auch Kühe hüten, bei jedem Wetter. Und man war für die Rückkehr der Herde verantwortlich. Auch über das Glück der Großfamilie kann ich sehr gut nachempfinden. Mhm. Ich bin in der Großfamilie aufgewachsen und ich finde, sie ist ein Geschenk Gottes, egal auf welchem Kontinent. Wir halten heute noch alle zusammen. Dann wollte ich Ihnen noch sagen, zuerst danke, dass Sie sich so sehr einsetzen. Es ist wirklich ein Problem, das mich auch als Deutsche ganz schwer beschäftigt. Aber Sie fragen, wie kann es 3000 und mehr Jahre möglich sein, so eine unwürdige Tradition zu behalten? Meine Antwort ist dafür einfach, weil der Stellenwert der Frau in allen Ländern der Welt so lange missachtet wurde. Sonst hätten sich die Kontinente vereint, um diese schreckliche Beschneidung der Frau zu beenden. Das wär's. Dankeschön und viel Glück.
Dankeschön, Frau Lange. Ich wünsche Ihnen alles Gute.
Danke.
Auf Wiederhören. Gottes Segen. Frau Günner aus Nordrhein-Westfalen hatte auch angerufen. Grüß Sie Gott.
Grüß Gott. Ja, ich möchte mich ganz herzlich bei Ihnen bedanken und und ich freue mich, dass Sie den Mut haben, diese Arbeit fortzusetzen. Aber ich habe noch mal eine Bitte. Wie heißt das erste Buch noch mal?
Das heißt Geboren im großen Regen, und ich bin ein ganz großer Wassertrinker, deswegen Wasser bedeutet bei uns Leben, und ich bin im großen Regen geboren worden und danach, deswegen weiß ich meinen Geburtstag zufälligerweise. Wäre ich in einen ganz normalen Regen geboren, hätte ich vielleicht gar nicht gewusst, welches Jahr ich geboren bin.
Ja.
So bin ich einfach etwa zwischen 44 und 46, würde ich mal sagen, und der Geboren im großen Regen kann man beim Rororo kaufen. Das andere Buch, Schwester Löwenherz, das ist eine Fortsetzung des ersten Buches, ist mit mehr Information, mit mehr Seitenhiebe auf die Politik, auf die Gesellschaft, heißt Schwester Löwenherz.
Und das kann man auch im Roro Verlag kaufen?
Kann man kaufen. Sie können sich das bei Ihrem Buchhändler bestellen. Es ist ein kleines, süßes Buch. Und wenn Sie das gelesen haben, ist sowieso klar, dass Sie das weiter nur lesen müssen.
Ja.
Und alle Hörer, die das jetzt nicht so mitbekommen haben, Frau Günner und auch Sie, Sie können gerne noch beim Hörerservice anrufen oder Sie klicken auf unsere Homepage horeb.org.
Gut.
Und wenn man den Namen Fadumo Korn eingibt, dann kommt man auch ganz schnell auf die Webseite, auf die Internetseite. Frau Günner, danke für Ihren Anruf.
Ja, tschüss.
Auf Wiederhören.
Dankeschön.
Aus Garmisch hat jetzt der Herr Simon sich gemeldet. Grüß Gott, Herr Simon.
Ja, grüß Gott in die Runde. Frau Korn, alle, grüß Gott und Ihnen, Frau Böhler. Ich wollte meinen Beitrag nur gar nicht so viel. Ich möchte einen anderen Raum lassen zum Anrufen. Ein ganz aus tiefem und ganzem Herzen Dank für Sie, Frau Korn. Ich berühre das so sehr, dass es so Menschen noch gibt. Und ich bete immer für die Menschen, die ich gar nicht kenne, die helfen und helfen in der Welt für das Gute und für die Wahrheit und für das Rechte, dass der liebe Gott und der Heilige Geist ihnen immer Kraft schenkt, dass es weiter machen können. Ich habe mir auch selbst ein Gebet zusammengeräumt. Das heißt dann morgens immer nach dem Aufwachen und wenn man angezogen ist, nicht nur das, aber da kommt die Vorgebeten auch und Vater unser gegrüßt heißt Maria. Aber mein einschlägliches Gebet ist dann immer das, lieber Gott, helf uns, dass wir Völker uns lieben lernen, dass wir uns schätzen lernen, dass wir uns achten lernen, dass wir lernen, uns akzeptieren, respektieren und dass wir lernen, voneinander zu lernen. Dann wird Frieden und Heil die Welt erreichen und dein Reich kann kommen.
Dankeschön, Herr Simon.
Ja. Das ist wunderschön, Herr Simon. Ich wünsche Ihnen alles Gute.
Ja. Auf Wiederhören.
Wiederhören, Frau Böhler, für Sie auch.
Dankeschön.
Danke für die schöne Sendung.
Danke. Ja, das ist schon anrührend. Sicherlich geht es dem einen oder anderen so und auch dem einen oder anderen, der sich einsetzt. Natürlich ist hinter jeder Wut, hinter jedem Einsetzen, ist auch sehr viel Schmerz dahinter. Und auch Schmerz erfahren Sie auch immer wieder, wenn Sie mit Flüchtlingskindern, mit Frauen zu tun haben. Wenn Sie in Ihre Heimat reisen, auch in Ihrem Buch, berichten Sie von einem furchtbaren Erlebnis, nämlich dass einer aus ihrer Familie gerade in der Zeit verblutet und verstorben ist an diesem Ritual, das ihr vor 10 Jahren widerfahren ist und sie mussten einen Vortrag halten. Wie geht's Ihnen manchmal? Und ja,
es ist, der Schmerz ist immer mit dabei. Ich habe Gott sei Dank eine sehr schöne Eigenschaft vererbt bekommen, dass ich positiv denke und dass ich jeden Tag, wenn ich aufstehe, wirklich nicht sage, wo es mir weh tut, sondern, oh, heute tut's da aber nicht weh. Das ist sehr schön, raus aus dem Bett. Und jeden Tag, dass man aus dem Bett kommt, man muss wirklich dankbar sein. Ich habe dieses Mädchen, im zweiten Buch ist das der Anfang, dass meine Nichte, die 17 Jahre alt war, wirklich, ich erlebte mit am Telefon, wie sie starb. Und ich konnte ihr nicht helfen. Und ich muss ehrlich sagen, das ist eine, ich versuche diese Passage im Buch manchmal zu überspringen, aber das ist der Anfang. Das ist das macht mich so hilflos und so wütend. Aber ich bete für sie, dass sie in eine bessere Welt gekommen ist. So ein junger Mensch stirbt so sinnlos an einem noch sinnloseren Ritual. Und das hat mich dann so wütend gemacht wiederum, dass ich wirklich mich beschlossen habe, bloß nicht aufgeben. Das kommt nicht in Frage für mich aufzugeben. Als Großfamilie, wir sprechen über den Tod ganz anders. Ich habe meine geliebte Schwester verloren, ebenfalls, weil ich nicht helfen konnte, die an einer schlimmen Krankheit gestorben ist, allein in Kenia. Ich kann nicht glauben, dass sie tot ist, weil ich keinen Abschied nehmen konnte. Ich bin so, manchmal im Glaube, ich sehe sie in der Menschenmenge, aber ich habe mir angewöhnt, jeden Abend für sie eine Kerze anzuzünden. Als Muslime bete ich, egal wo ich bin, mit meinem franziskanischen Mitbruder, wir haben gemeinsam in eine Kirche gebetet. Also für mich gibt es keine, mein Traum ist, eine Friedensreligion zu bekommen. Mein Traum ist, dass wir über unsere Religion Frieden bekommen, dass die Religionen sich gemeinsam für den Frieden einsetzen. Und wenn das von uns zwei, Frau Böhler und Frau Korn, das gelingt über Kontinente, über Religionsunterschiede, über so ein Thema wirklich in einer Radiosendung, also über die Frauenbeschneidung zu sprechen, dann ist die Hürde einfach wieder kleiner geworden. Die Religionen kommen sich näher, es wird mehr Menschen erreichen, dass wir uns nicht mundtot machen lassen.
Worauf blicken Sie? Was sind so jetzt Projekte, wo Sie sagen, ja, da müssen wir dranbleiben, da konnten wir auch Beschneiderinnen schon ausbilden und umbilden, dass sie nur noch als Hebammen tätig sind, dass sie dem Ritual der Genitalbeschneidung den Rücken kehren. Wie gehen Sie da vor und was wünschen Sie sich da für die Zukunft?
Wissen Sie, also meine Vision ist jetzt, wir haben 10 Menschen ausgebildet, 5 Männer und 5 Frauen. Sie sehen, das Gleichgewicht muss gehalten werden, weil es geht um die Gesellschaft, nicht um ein Geschlecht. Mein Traum ist jetzt zum Beispiel, die nächsten 10 Personen, die wir ausbilden müssen, Geld zu bekommen. Man kann sich nicht vorstellen, wie, das sind keine 10.000 oder 15. Ich brauche 1870 Euro für Fahrräder, damit sie durchs Land reisen können. Ich brauche das Geld für einen Unterleib aus Holz, in dem man so ein Modellstück, in dem man zeigen kann, wenn sie ihre Vorträge in den Dörfern halten, weil die wenigsten haben eine Ahnung von dem weiblichen Geschlechtsteil. Wir müssen ihnen zeigen, ein gesundes Geschlechtsteil, dann müssen wir zeigen, was passiert, wenn die Frauen beschnitten sind, das ist wiederum ein anderes Teil, das man einsetzt, und dann zeigen wir, wie viele Krankheiten wir durch die Beschneidung verbreiten, nicht nur HIV, Hepatitis, Wundstarrkrampf und was viele Infektionen, dass die Wucherungen bekommen. Und dieses Geld zum Beispiel, ich bin gerade am Sammeln, dass wir so schnell wie möglich in Burkina Faso, denn ich möchte 2011, so Gott will, nochmal mit meinem Mann hinreisen. Und dann möchte ich, dass diese Menschen schon einen Kurs bekommen haben, dass wir sehen können, was für Erfolge sie schon gebracht haben.
Dankeschön, Frau Korn. Wir wünschen Ihnen, Ihrem Mann, der an Ihrer Seite mitkämpft. Er ist ein bekannter Bildredakteur und Fotograf, dass Sie und natürlich der Verein Forward Germany und alle, die mit Ihnen zusammengehen, auch von den Verlagen, ja, dass Sie viel Erfolg dabei haben, dass vielen Frauen und Familien geholfen werden kann. Alles Gute, danke, dass Sie heute hier in der Lebenshilfe bei Radio Horeb zu Gast waren.
Ich danke, dass ich nochmal kommen dürfte.
Genau, Frau Korn, liebe Hörerinnen und Hörer, war vor 3-4 Jahren, vor sehr langer Zeit schon mal zu Gast. Da haben wir ihr erstes Buch vorgestellt. Und wenn Sie jetzt Interesse haben, wenn Sie weiter lesen möchten, beim Hörerservice und auch auf unserer Webseite halten wir Informationen für Sie bereit. www.horeb.com horeb.org. Der Hörerservice hat die Nummer 0700 7525 7525. Das neue Buch von unserem Studiogast heißt wie die Sendung: Schwester Löwenherz, eine mutige Afrikanerin kämpft für die Menschenrechte. Und das erste Buch, das Frau Korn geschrieben hat, heißt Geboren im großen Regen, mein Leben zwischen Afrika und Deutschland. Und begonnen hat alles mit einem Buch Wüstenblume von der bekannten Fotomodell Doris Wallace Diary. Das Buch ist auch verfilmt worden und da ist ein Kinofilm in die Kinos gekommen. Dankeschön fürs Zuhören, für Ihre Aufmerksamkeit. Die Sendung, liebe Hörerinnen und Hörer, können Sie im Podcast nochmals in voller Länge hören. www.horeb.org. Sie können sich eine CD bestellen bei meinen Kollegen vom CD-Dienst. Die Rufnummer, das ist die 0700 7525 7520. Ja, schön war zu spüren jetzt in der heutigen Sendung, dass wenn wir miteinander gehen, auch in kleinen Schritten, können wir die Welt verändern, können wir Licht bringen in das Leben von Menschen, die vielleicht durch Erfahrungen, durch Erlebnisse, die sie hatten, in Dunkelheit geraten sind. Sind wir heute vielleicht in besonderer Weise ein Lichtbringer, auch wenn wir nur vielleicht jemanden anlächeln und in die Augen schauen? Danke fürs Zuhören und fürs Dabeisein. Denken wir in besonderer Weise heute am Afrikatag an unsere Mitmenschen auf dem schwarzen Kontinent. Es verabschiedet sich von Ihnen, liebe Zuhörer, Ihre Sabine Böhler.
Liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, vielen Dank, dass Sie unser CD- und Podcast-Angebot in Anspruch nehmen. Wir freuen uns, dass unsere Sendungen auf diese Weise Verbreitung finden. Dieser Dienst ist für Sie kostenlos. Allerdings bedeutet er für uns einen nicht unerheblichen Aufwand. Deshalb sind wir für jede Spende dankbar. In Deutschland können Sie diese bei der Ligabank Regensburg überweisen auf das Konto 7615 515. Ich wiederhole: 7615515, Bankleitzahl 750 903 00, 750 903 00. Alle Bankverbindungen können Sie über unsere Homepage horeb.org unter dem Menüpunkt Spenden einsehen. Dort besteht auch die Möglichkeit, online zu spenden, natürlich nach den neuesten Sicherheitsstandards. Sie können diese Informationen auch bei unserem Hörerservice unter 0700 7525 7525 erfragen. 0700 7525 7525, von Montag bis Freitag zwischen 9 und 12 und 13 bis 16 Uhr. Vergelt's Gott für Ihre Unterstützung. Musik.